Dietrich Fischer-Dieskau ist 22, als er seine erste Winterreise aufnimmt. 1947 ist das beim Rias in Berlin. Und schon da ist klar, dass da ein Jahrhundertsänger die Bühne betreten hat. Eine von Beginn an ganz unverwechselbare Stimme, eine intuitive Musikalität und dazu ein scharfer Intellekt, der die Musik und die damit verbundenen Texte so mit Hirn und Herz durchdringt, dass man das Gefühl hat, Komponist, Dichter und Sänger in einer Person vor sich zu haben. So war das mit Fidi, wie er liebevoll genannt wurde. Dietrich Fischer-Dieskau war zweifellos auch einer der bedeutendsten Opern- und Konzertsänger des 20. Jahrhunderts. Er war Rezitator, Buchautor und Dirigent, aber vor allem als Liedinterpret hat er Bahnbrechendes geleistet und hinterlassen. Der Bariton Benjamin Appel war sein letzter Schüler. Der einstige Regensburger Domspatz hat bis zu dessen Tod 2012 bei Fischer-Dieskau studiert und ist inzwischen selbst einer der gefragtesten Lied- und Opernsänger unserer Zeit. Und Appels neueste, eben erschienene CD ist jetzt eine ganz persönliche Hommage an seinen verehrten Mentor zum 100. Geburtstag geworden. Darüber und über den Jubilar will ich jetzt mit dem reden. Benjamin Appel, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Herr Appel, können Sie sich noch an Ihre erste persönliche Begegnung mit Fischer-Dieskau erinnern? Wie haben Sie ihn da erlebt?
Sehr wohl, das war bei einem Meisterkurs in der Schubert-Theater in Schwarzenberg 2009. Und ich war schon immer ein ganz großer Fan von Dietrich Fischer-Dieskau und dementsprechend war ich nervös. Es war dann auch so, dass am zweiten Tag, kurz als der Kurs begann, kam der Assistent zu dem Bariton, der neben mir saß, und hat gesagt, Fischer-Dieskau würde Sie gerne in seiner Garderobe sehen. Und anschließend sahen wir diesen jungen Bariton nie mehr wieder. Es gab eine Tradition bei Fischer-Dieskau, dass er häufig junge Sänger aus dem Kurs entfernte, weil er dachte, dass sie nicht die Dinge gut umsetzen können oder schnell umsetzen können oder dass die Stimme sich anders anhörte als das Aufnahmeband, das wir zur Bewerbung einschicken mussten. Mhm. Und als Fischer-Dieskaus Assistent am letzten Tag zu mir kam mit der gleichen Frage, war ich sehr, sehr nervös und dachte, jetzt ist Schluss. Und es war ganz anders. Er hat mir dann angeboten, mit ihm privat weiterzuarbeiten. Und da begann eine ganz, ganz wunderbare Zeit für mich, für die ich sehr dankbar bin.
Das ist natürlich ein toller Beginn von so einer Bekanntschaft. Versuchen wir vielleicht mal den Begriff Jahrhundertsänger auch ein bisschen mit Leben zu füllen. Sie haben ja den Menschen und Lehrer in seinen späten Jahren erlebt. Aber Sie kennen natürlich auch seine Lied- und Opernaufnahmen aus diesen unglaublichen 50 Jahren Interpretationsgeschichte. Wenn Sie mal versuchen, es auf ein paar Sätze einzudampfen. Was ist für Sie persönlich das Einzigartige, das Bedeutende an Dietrich Fischer-Dieskau?
Zum einen ist es diese ganz reife, wunderbare, runde Stimme, einfach ein Gottgeschenk. Sein Intellekt, das ihn immer begleitet hat und angespornt hat, immer wieder zu kreieren. Und vieles andere, was zum Sängerberuf dazugehört, aber eben auch ein Quäntchen Glück. Und er war da in einer Zeit nach dem Krieg, er stand für ein neues Deutschland. Er hat sofort Konzertreisen unternommen nach England mit einem englischen Pianisten ins andere europäische Ausland. Er hat wirklich Friedensarbeit geleistet, Versöhnungsarbeit, das schließlich auch im Britain War Requiem zusammenkam. Also ich denke, er hat diese deutsche Kultur, dieses Lied, das unterbrochen war durch die Schrecken der Nationalsozialisten, wirklich auf eine neue Art und Weise diesen Faden weitergesponnen und ins 20. und 21. Jahrhundert gebracht.
Also sozusagen eine historische Figur in der Musikgeschichte auch.
Ne? Auf alle Fälle, ja, so sehe ich das.
Peter Gülke hat ihn ja in seiner Trauerrede dann nach seinem Tod einen Sängerphilosophen genannt. War er das für Sie auch?
Absolut. Also die Stunden waren geprägt von der Arbeit an Interpretation und Technik, aber eben genauso an der vollendigen Ergründung des Textes, der Musik, harmonische Strukturen, aber auch Eingliederung der Musik in die Zeit, in die Philosophie der Zeit. Und das war das Spannende in der Arbeit mit ihm. Ich erinnerte mich das letzte Mal, als ich ihn sah, war 3 Wochen bevor er starb. Und seine Frau sagte mir später, vor der Stunde hatte er sich nochmal hingesetzt für 3-4 Stunden, nochmal alles in sich hineingefressen, was er merken konnte, was er sich merken konnte, was in Bezug auf die Musik stand, die wir arbeiten wollten. Und er war wirklich jemand, der einfach überall suchte und immer neugierig und interessiert war.
Allerdings war er ja wohl schon auch, wenn man die Erzählungen richtig deutet, als Künstler und Mensch gar nicht mal so unbedingt pflegeleicht.
Nein, also ich hatte das große Glück oder die Freude in den letzten 2 Jahren auch durch das meiste seines Privatarchives zu gehen. Ganz viele Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, vieles andere. Und es war eine sehr spannende Zeit, wo ich Dietrich Fischer-Dieskau nochmal in weiteren Facetten kennenlernen durfte, die mir bisher verborgen waren. Und das Spektrum ist sehr weit. Zum einen ist er der unglaublich liebevolle, emotional zugewandte Mann, der in unglaublich schöner deutscher Sprache seine Gefühle Ausdruck verleihen kann. Und auf der anderen Seite gibt es andere Briefe, andere Korrespondenzen, wo man denkt, da gibt es sicherlich andere Seiten. Und er hat sein ganzes Leben wirklich dem Gesang, der Kunst gewidmet, für einen sehr, sehr hohen Preis. Und ich denke, dass sehr viele Menschen, die ihm nahe standen, da es nicht immer einfach hatten.
Fischer-Dieskau war ja parallel zum Singen auch noch ein extrem produktiver Forscher und Autor. Also ich erinnere mich, bei mir damals im Gesangsstudium vor 30 Jahren, da waren die Dieskau-Bücher über Liedgesang, über Schubert oder Wolf-Lieder und sein Buch mit Liedtexten absolute Standardwerke. Die haben wir alle mit uns rumgeschleppt. Werden die heute auch noch gelesen?
Das Spannende bei meiner Arbeit in den letzten Jahren war wirklich und um ehrlich zu sein, ein Antrieb, so ein Album zu kreieren mit einem Buch dazu von knapp 150 Seiten, war es, dass Fischer-Dieskau zu Ende seines Lebens immer vor mir saß und sagte, was wird von mir übrig bleiben? Ich denke, ich bin vergessen, bereits zu Lebzeiten. Und ich muss gestehen, das ist eine Frage, die man nicht ganz beantworten kann, weil es auf der einen Seite immer noch so viele Menschen gibt, die ihn verehren. Junge Sängerinnen und Sänger, die sich dem Liedgesang verschreiben. Natürlich zählt er da noch als der, der auf dem Olymp sitzt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Gesangsstudierende, die Fischer-Dieskau nicht mal mehr den Namen wissen. Mhm. Und von dem her, ich denke, die Menschen, die sich mit ihm beschäftigen, die sich mit Liedgesang beschäftigen, für die ist dann immer noch natürlich jemand, zu dem man aufblickt, dessen Bücher man liest, dessen Aufnahmen man anhört. Aber man merkt, dass selbst solche Jahrhunderte-Sänger auch ihre Zeit haben.
Sie haben es gerade schon erzählt, dass Teil Ihrer CD-Hommage an Dietrich Fischer-Dieskau auch ein Buch ist, also kein normales Booklet, sondern ein richtiges Buch. Was gibt es da drin zu sehen und zu lesen?
Zum einen sind das Bilder, die noch nie veröffentlicht wurden, von ihm, gerade auch aus der Jugend-Kind-Zeit, aus der Zeit des Krieges und als Kriegsgefangener in Italien. Das finde ich auch grundsätzlich das Spannendste in seiner Karriere, in seinem Leben. Das sind die Jahre, die ihn wahnsinnig geprägt haben als Menschen, aber eben auch als Sänger. Und dann die ersten Jahre der Karriere, wo er hungrig war, ungeduldig war, nach Berlin zurückkam und wirklich versuchte, eine weltweite Karriere aufzubauen, auch mit dem Medium des Mikrofons, wo andere Kollegen dem sehr kritisch gegenüberstand. Er wusste absolut, das ist die neue Art und Weise, wie man von der Welt gehört wird. Und das sind die Jahre, die ich ganz besonders erforscht habe, wo ich viele Briefwechsel gelesen habe. Und in diesem Buch bekommt man einen Eindruck, hoffe ich zumindest, von Dietrich Fischer-Dieskau als Mensch, was ihn gefordert hat, was ihn gefördert hat, was ihm wichtig war, welche Menschen ihm wichtig waren. Und auf der gleichen Seite ist es ein schwieriges Unterfangen von einer Person, die sehr privat war, die nicht viel von sich preisgab und diese Art von Persönlichkeit man auch in seinem Buch, selbst nach Ableben, irgendwie auch noch honorieren muss.
Benjamin Appel, kaum jemand kennt vermutlich mittlerweile Fischer-Dieskaus Einspielungen so gut wie Sie. Deshalb geben Sie doch vielleicht mal ein, zwei Höranregungen für alle die, die sich jetzt zu seinem 100. Geburtstag ein bisschen einhören oder ihn wiederhören wollen. Was wären da so viele die Lieblingsaufnahmen von Ihnen, die Sie empfehlen können?
Das sind sicherlich die ganz frühen Aufnahmen, wo diese Frische zu hören ist. Es gibt die ein oder andere Opernaufnahme. Ich finde ganz wunderbar den Abendstern von Wagners Tannhäuser, auch in den, denke ich, Anfang 50er oder Ende 40er Jahre. Dann natürlich empfinde ich die 4 Ernstengesänge von Brahms eigentlich das wichtigste Stück für ihn. Viele denken, es ist die Winterreise, aber mit Brahms 4 Ernstengesängen hat ihn eine unglaubliche Geschichte verbunden. Das waren die ersten Stücke, die er wirklich als Jugendlicher selbst einstudiert hat, oft in leeren Klassenräumen. Sein Vater war Schulleiter und am Nachmittag ging er in diese Klassenräume und hat diese Gesänge dort gesungen. Das sind Gesänge, die er auch sehr mit dem Tod seines zweiten Bruders identifiziert, der unter Epilepsie litt und von den Nazis abgeholt wurde und getötet wurde. Das sind Gesänge, die er Furtwängler vorgesungen hat und auch im ersten Liederabend, nachdem er aus dem Krieg kam. Und ich finde, das sind ganz, ganz, ganz besondere Aufnahmen.
Die werden wir uns dann einfach gleich mal anhören. In Treffpunkt Klassik der Bariton Benjamin Appel. Dietrich Fischer-Dieskaus letzter Schüler. Seine neue Lied-CD ist eine ganz persönliche und vielfarbige Hommage an den verehrten Mentor zu dessen 100. Geburtstag. Herr Appel, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und grüße die Hörer herzlich.